In manchen Momenten habe ich mich unterwegs geschämt, dass wir Menschen, die unter diesem Hochdruck arbeiten und die nicht mehr wissen, ob sie es schaffen, irgendwie die Kamera unter die Nase gehalten haben. Habe ich gedacht, was machen wir hier? Die Leute wissen gerade nicht mehr, ob es... Ja, da hängt alles dran, wofür sie gerade irgendwie den ganzen Tag arbeiten, wofür sie brennen, wofür, so, und sie haben Zweifel und wir zeigen diese Zweifel. Und ich glaube, es gab diese Zweifel. Es gab zwischen diese Zweifel und weil so ein Projekt niemals ganz zu kontrollieren ist, weil niemals ganz...
Unmöglich.
Ist unmöglich. Unmöglich. Man kann es nicht, aber die Erwartungshaltung ist aber da, dass es gelingt. Und die Menschen setzen sich selbst diesen Druck aus, es zu schaffen. Und es gibt nichts anderes mehr als Gewinn, 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 Gewinn.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wenn ich euch begrüße, ist das ganz schön anmaßend, weil eigentlich wurde ich heute schon begrüßt, nämlich an einem sehr prominenten Platz in Deutschland. Bei der Deutschen Bahn. Wir haben Headquarter der Deutschen Bahn am Potsdamer Platz und ja, wir reden heute über nicht weniger als die größte Transformation, die wir alle im Moment vor unser aller Augen stattfindet. Und da haben wir uns eine kleine Geschichte mal rausgepickt. Diese kleine Geschichte ist gar nicht so klein und ich habe heute jemand da im Studio, beziehungsweise andersrum, das Studio ist zu Gast bei Jan Renzo. Wer ist Jan Renzo? Jan Renzo, ich muss es fast ablesen, ist Creative Director Mobilisierungskommunikation. Darüber haben wir, kurz bevor ich das Knöpfchen gedrückt habe, schon ein bisschen rumgewitzelt, was denn dieser Titel wohl bedeuten soll. Er gehört zum zentralen Veränderungsmanagement. Und aus seiner Feder unter anderem oder unter seiner Verantwortung ist unter anderem der Film, die Dokumentation Bahnsinn Riedbahn entstanden. Eine Dokumentation, die eine, ich würde sagen, fast beispiellose Teiltransformation der Deutschen Bahn dokumentiert. In einer sehr besonderen Art und Weise. Und da uns ja hier bei Good Work Transformation ganz besonders interessiert und auch Arbeitskultur, habe ich mir gedacht, ei, dat aus. Die Geschichte, die schnappe ich mir. Und jetzt bin ich hier bei Jan Renzo. Er guckt mich an und denkt, was labert die? Ich mach mal die Tür, ihr wisst schon, mental auf und sag, hallo lieber Jan, schön, dass ich bei dir sein darf.
Hallo, schön, dass du da bist und schön, dass du so interessant über mich sprichst.
Das mag ich. Ja, es ist ja schon immer so dieser rote Teppich und viele sagen, schon dafür hat es sich gelohnt, oder?
Unbedingt. Ja. Und ich frage mich jetzt, wow. Das wird bestimmt spannend.
Was ist das für ein cooler Mensch? Den möchte ich kennenlernen, den Jan Renzo. Das machen wir heute. Jan, wir fangen mit einer persönlichen Frage an, die Hörerinnen und Hörer von Good Work kennen. Das ist nämlich die einzige geskripte Frage bei Good Work, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet?
Sehr, sehr gut.
Sehr, sehr gut. Hast du gut geschlafen?
Ich habe super gut geschlafen. Mein Sohn hat mir noch seine Müsli-Schale hingestellt, die ich dann selber abwaschen durfte. Und danach bin ich jeden Morgen mein Croissant essen gegangen und meinen Kaffee trinken in der Sonne. Und es war schön und ein schöner Vorgeschmack auf den Sommer.
Ja. Und hast du da so ein Ritual, dass du immer in den gleichen Bäckerei oder Café oder was gehst bei dir in der Nähe?
Ja, das ist sehr toll da. Das ist in Berlin, in Prenzlauer Berg. Und da sind eigentlich ein Pärchen, die das ungefähr seit bestimmt irgendwie 10, 15 Jahren machen und die vorher in Italien das Gleiche gemacht haben. Mhm. Und die machen das alles mit so einem riesigen Tempo und mit so einer großen Liebe und schenken den Kaffee aus. Und jeden Morgen trifft sich dort irgendwie die ganze Straßengemeinschaft. Und man kennt sich, man nickt sich zu. Sascha Lobo ist hier dort. Ja, also cool. Man weiß Bescheid.
Okay, also du bist schon einer der coolen Dudes, die da hier in den Spot geht, wo man sich, sagen wir mal, die digitale Szene was holt. Oder ist es einfach logistisch gut gelegen für dich?
Nee, mit Coolness hat das nichts zu tun, eher mit Gemütlichkeit.
Ah, okay.
So das Gespür, sich ein kleines bisschen Frieden irgendwie in den Alltag zu holen, ein kleines bisschen Italien und dann geht danach alles viel einfacher und viel schöner.
Gut, gemütlich ist das neue Cool, das nehmen wir mal, oder?
Unbedingt.
Ja, unbedingt. Okay, also du bist gut in den Tag gestartet, bist du so ein bisschen Gewohnheitsmensch, sowas wie es gibt ja Leute, die ganz tolle Morgenrituale haben, hast du sowas auch?
Na, so ein guter Kaffee gehört schon auf jeden Fall dazu. Und morgens bitte nicht zu viele komplizierte Sachen. Ja, ich brauche dann immer so ein Weilchen, bis ich bei mir bin. Ich bin dann aber meistens, wenn ich zum Büro reinkomme, immer schon lustig.
Ja.
Also ich bemühe mich dann zumindest nicht allzu, kein muffeliger Mensch zu sein, sondern den Optimismus irgendwie auszustrahlen.
Ja, was kann der Morgen dafür, wenn man schlechte Laune hat? Unbedingt. Und die Kollegen, oder?
Was kann der Morgen dafür? Genau.
Ich habe die Geschichte ein bisschen gerahmt und vielleicht packe ich es mal andersrum, weil mich hat diese Geschichte ereilt oder eingeholt und die kam für mich, ich sag mal, wie es ist, relativ niedlich rüber, weil Wiesbaden, da mein Heimatort, dort, wo ich lebe, wo das Studio üblicherweise auch verortet ist, ist ja gar nicht so weit weg von der Riedbahn. Also Riedbahn ist dieses Stück zwischen Mannheim und Frankfurt und das hessische Ried, das ist bekannt. Und da dachte ich, ja, Riedbahn, was, okay, Wahnsinn, ja, hat was mit der Bahn zu tun. Wie gewaltig das ist, was sich dahinter so entfaltet, wenn man da mal richtig drauf schaut und was das für ein Riesenprojekt ist, das habe ich eigentlich erst so beim Auseinanderblättern verstanden. Und ich bin ehrlich gesagt da total beeindruckt, was da passiert. Und ich finde, das ist unbedingt wert, hier mal bei Good Work stattzufinden. Und wir fangen mal da an, wo es vielleicht noch ein bisschen wehtut. Ich weiß ja nicht genau, wann der Startschuss gegeben wurde für das Projekt. Das wirst du mir wahrscheinlich gleich erzählen. Aber beamen wir uns mal vielleicht nochmal so 2, 3, 4 Jahre zurück. Na, sagen wir mal so 2 Jahre. Wie war da so die Verfasstheit hier in der Deutschen Bahn? Also wie hat man auf das Thema unsere Infrastruktur in Deutschland geguckt? War das ein Thema, was permanent besprochen wurde oder war das vielleicht sogar schon so ein bisschen der Elefant im Raum, über den man gar nicht mehr so viel gesprochen hat, so nach dem Motto, es weiß ja jeder, wie es aussieht?
Na, ich kann das ein bisschen an meiner eigenen Geschichte erzählen, als ich bei der Bahn angefangen habe. Ja, das ist jetzt 6 Jahre her.
Genau, das ist doch vielleicht ein ganz gutes Momentum, was du so erlebt hast.
Es ist 6 Jahre her und ich bin zur Bahn gegangen, weil ich unbedingt irgendwie zu den Guten gehören wollte in dieser Gesellschaft, ja, weil ich davon überzeugt war, dass das ein gutes Unternehmen ist, irgendwie, dass die Verkehrswende gelingen muss und bin hier eingestiegen und ich hatte immer das Gefühl, da ist noch irgendwas, was ich stärker verstehen muss. Das war nämlich die Gewissheit auf allen Ebenen, dass diese Bahninfrastruktur nicht in dem Zustand ist, in dem sie sein sollte. Und dass es ein langer, 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 schwerer Ritt sein würde, diese Infrastruktur wiederherzustellen. Dass sie die Menschen glücklich macht, irgendwie auf ihrem Weg zur Arbeit, auf ihrem Weg dorthin, wo sie hingehören. Und man hatte irgendwie das Gefühl, dass da ein Bewusstsein gewachsen war, dass das so, wie es ist, nicht bleiben kann und anders werden muss und dass da massivst ausgebaut werden muss und dass da extrem starke Bemühungen nötig sind.
Wir kennen alle die Bahngeschichten, ja. Also das Schimpfen über Bahn ist ja ein deutscher Volkssport geworden und ich würde aber trotzdem ganz gern mal ein bisschen nach innen schauen, wenn ich schon einmal hier drin bin und verstehen, was würdest du sagen, wo war der Verdruss, wenn wir mal so bei diesem Zeitpunkt, das war ja 2019 dann, was meinst du, wo war der Verdruss größer, in der Bahn selbst? Ja, also ich kann es nicht mehr hören, ja, auch ein Stück weit eine Verzagtheit oder bei den Kunden und Kundinnen.
Na, ich glaube, es war Verdruss aller Orten. Also Verdruss aller Orten. Man denkt ja immer, unsere Kunden und Fahrgäste sind unzufrieden und wahrscheinlich sitzen da in der Bahn, damit die Leute drehen Däumchen, das ist ihnen egal. Und das ist mitnichten so. Es ist eine riesige, riesige, große Unzufriedenheit da. Und Enttäuschung darüber da, irgendwie alles zu geben, was man nur kann. Und am Ende kommt sehr häufig nicht das raus, was man sich gewünscht hat. Eine der ersten Sätze, die ich gehört habe auf meiner Recherchereise gleich am Anfang, war von wegen, Jan, eins musst du verstehen, wir wollen hier alle die Sachen gut machen. Und wir träumen davon, dass dieses System irgendwann mal einmal so funktioniert, wie es läuft. Das wäre was. Mhm. Wenn einmal mal alles so läuft, wie es läuft, auf diesen Tag warten wir. Und ich bin davon immer noch davon überzeugt, dass dieser Tag irgendwann kommen wird, aber das wird noch ein langer Weg.
Ich kann mich noch an so Verlautbarungen erinnern, dass es hieß, so bis 2070 ist die Transformation abgeschlossen. Das war auch mal so, wo ich dachte, ist das vielleicht jetzt so geschickt? Aber bleiben wir noch mal ein Stückchen bei dieser Zeit, weil ich glaube, wir müssen uns so, wie es bei jeder guten Heldenerzählung ist, ja auch noch mal ein Stück mit dem Aufbruch beschäftigen. Ja? Was war da los? Was für ein Schmerz hat hier auch vielleicht innen geherrscht, dass man wirklich gesagt hat, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wir müssen was tun. Die Erkenntnis, würde ich mal sagen, die war doch schon längst da, oder?
Die Erkenntnis war da. Also vor 6 Jahren irgendwie sah es nicht wirklich viel besser um die Bahn aus. Man würde fast sogar sagen, vor 6 Jahren war es noch schön. Ja? Also wenn man guckt, wie das heute läuft und wie heute auch die Pünktlichkeitswerte noch weiter in den Keller gesunken sind. die Erkenntnis war da, dass man bis zu einem gewissen Punkt Tabula rasa machen muss, damit irgendwie was gelingt. Ja? Und dass man hat sich Ziele gesetzt, sehr, sehr, sehr ehrgeizige Ziele, irgendwie für den Fernverkehr, irgendwie für den Güterverkehr, für den Regionalverkehr. Man wollte die Verkehrswende aktiv anpacken. Mhm. Und seitdem war immer auch die Frage, ja, aber um Himmels Willen, wie soll denn das gelingen, wenn das Geld gar nicht da ist, was wir brauchen, wenn die Regierung nicht wirklich hinter uns steht, wenn alles so bleibt, wie es ist, wie soll dann was anders werden? Und dann glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt irgendwie ist diese Strategie und dieser Purpose dieser starken Schiene innerhalb der Bahn sehr, sehr gut angenommen. Endlich machen wir das, wofür wir da sind. Wir reduzieren uns auf unsere Aufgabe. Dann kam Corona. Man hatte fast noch das Gefühl, ja, ganz so schlimm ist es gar nicht, weil diese leeren Züge fuhren während Corona ziemlich pünktlich durchs Land.
Ja. An der Stelle Gewinner.
Ja, an dieser Stelle Gewinner. Ja, man hatte fast das Gefühl, aber danach ging es richtig los. Das Netz war noch mal älter, es war noch mal voller.
Belasteter, ja.
Noch mehr belastet. Und es hat sich abgezeichnet, so geht's nicht mehr weiter. Plötzlich fuhr der Fernverkehr nicht mehr mit 80 oder mit 70% Pünktlichkeit, sondern unter 60. Und es war klar, um Himmels Willen, ja, es muss jetzt ein Hebel umgeschaltet werden. Und ich glaube, auch da war dann so ein bisschen ein Punkt, die Geburtsstunde irgendwie auch, auch zum Beispiel diese Generalsanierung, diese Korridorsanierung, wie jetzt an der Riedbahn anzupacken. Ja, wir müssen was anderes machen, weil so geht's nicht mehr, sonst fahren wir den Karren wirklich an die Wand.
Vielleicht, das sollten wir auch nochmal rahmen. Wir werden, also liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden heute nicht allzu technisch, aber ein bisschen was müssen wir natürlich schon auch mal erklären. Also natürlich ist es ja so, dass die Bahn, würde ich jetzt mal mutmaßlich unterstellen, permanent Reparaturbetriebe auch vornimmt. Also dass Dinge instand gehalten werden. Nur das, was du jetzt ansprichst und was wir ja auch bei Riedbahn erleben, ist ja nicht einfach nur ein bisschen reparieren, sondern das ist wirklich Transformation. Das ist wirklich Kernsanierung. Oder kann man dieses Bild so, oder ist das ein guter Begriff oder vielleicht hast du einen alternativen Begriff?
Naja, bis zu einem gewissen Punkt ist das schon eine Transformation, die da stattfindet. Ja, also man hat definitiv immer, also als ich bei der Bahn angefangen habe, gedacht, na, das Wichtigste muss doch die Pünktlichkeit sein. Mhm. Die Pünktlichkeit. Und auch da wurde ich schnell eines Besseren belehrt, weil die Pünktlichkeit ist nur das Zweitwichtigste.
Ah, okay, was ist das Wichtigste?
Und das Wichtigste ist die Sicherheit. Ja, also das an der Sicherheit darf auf gar keinen Fall irgendwo gespart werden, dass die Züge sicher fahren. Sicher von A nach B, dass man sicher sein kann, dass die Züge gut ankommen und heil und unversehrt ankommen. Das stand immer überall, über allem. Mhm. Und deswegen hat man sehr, sehr intensiv natürlich die irgendwie instand gehalten. Man hat dafür gesorgt, dass es irgendwie einen sicheren Eisenbahnverkehr gibt. Aber man hat prinzipiell systematisch in Deutschland viel zu lange zu wenig irgendwie Neubau Strecken betrieben. Okay. Man hat auf das Netz immer mehr Züge fahren lassen, immer noch mehr Züge. Und wenn dann irgendwo was zwischendurch nicht funktioniert hat oder ein Zug liegen blieb, dann blieben da leicht wieder andere Züge auch noch liegen. Und die Folgekonsequenzen wurden immer, immer größer. Und das hat am Ende dazu geführt, dass wir da gelandet sind, wo wir heute stehen.
Mhm. Ja, also Stichwort vernetzt, ja. Also ich meine, da ist halt wie ein Mobile, da hängt alles miteinander zusammen.
Ne? Boah, ja, unbedingt. Also man denkt ja so, naja, das ist doch ein bisschen Eisen auf Eisen, das ist doch reibungslos, das funktioniert doch schon. Ja, wo soll denn da schief gehen? Aber nein, es hängt alles mit allem zusammen. Ja, es hängt alles mit allem zusammen. Und jeder Zug, der nicht pünktlich ist, irgendwie trifft irgendwie Fahrgäste, die ein Recht darauf haben, irgendwie ordentlich von A nach B zu kommen. Aber es trifft aber auch die Lokführenden, es trifft die Menschen, die die Züge warten und reinigen. Es trifft alle, es trifft das ganze System Eisenbahn jeden Tag.
Okay, ich glaube, wir können uns das alle gut vorstellen, was da so hier innen los war. Und du hast jetzt so einen Begriff schon mal relativ selbstverständlich immer wieder verwendet. Ich würde den gerne noch mal kurz erwähnen. Starke Schiene, das scheint der Name eures Strategieprogramms zu sein. Oder was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Geht es vor allen Dingen darum, die Schienen wieder in Stand zu setzen? Geht's um was verbirgt sich konkret ein Bild hinter diesem Begriff?
Eine starke Schiene ist schon etwas, mit dem ich mich selber persönlich sehr, sehr stark auch identifiziere. Es ist ein zweiwortiges Versprechen dafür, dass die Bahn irgendwie alles dafür tut, um ihrer Verantwortung nachzukommen. Ja, ihre Verantwortung irgendwie für das Klima, ja, also die Verkehrswende für das Klima zu schaffen, ihre Verantwortung für die Menschen nachzukommen, ja, ihre Verantwortung für die Wirtschaft, weil irgendwie so, wenn wir wollen, dass die Verkehrswende gelingt, dann muss noch viel, viel mehr Verkehr, wie auch Cargoverkehr über die Schiene laufen. Und auch für Europa nachzukommen, ja, mitten im Herzen, wenn wir eine intakte Eisenbahn zu sein. Und Deutschland braucht eine starke Schiene, damit es funktioniert, damit es läuft und die Menschen das Gefühl haben, wie das es in die richtige Richtung geht. Und die starke Schiene irgendwie war dann bis zu einem gewissen Punkt der Ausdruck unseres Purposes. Ja, also wir sind nicht für irgendwas da, sondern wir wissen genau, wofür wir morgens aufstehen, wofür wir antreten. Und es war aber auch ein umfangreiches Strategieprogramm, wo halt irgendwie versucht wurde, irgendwie wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Ziele mit Maßnahmen und Programmen zu hinterlegen, so dass das dann auch Wirklichkeit werden konnte.
Ja, also ich finde, das leuchtet total ein. Da schwingt ja sowas mit, einmal eine Robustheit, ja, die man will. Also auch ein Stück weit logischerweise eine Sicherheit, aber auch, was du sagst, auch in die Zukunft gerichtet. Also Stichwort Nachhaltigkeit, Verkehrswende, ja, da auch eine gute Option anzubieten. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte Franzi Kühne hier zu Gast und sie ist ja CDO bei Edding. Und die haben ein Strategieprogramm, das nennt sich Profit For. Also nicht for profit. Wir machen das nicht for profit, sondern wir haben ein Profit-for-Denken bei uns. Und das fand ich ganz spannend. Und das, was du sagst, erinnert mich da ehrlich gesagt ziemlich stark dran. Ja? Dass es Profit-for ist, dass es also ein etwas Höheres gibt, was man mit diesem Programm auch logischerweise schon wirklich ein essentieller gesellschaftlicher, volkswirtschaftlicher Beitrag.
Das definitiv. Also ich bin davon überzeugt, dass die Bahn ein höheres Ziel hat, ein greater good, ja, für das es sich lohnt zu kämpfen. Und ich glaube auch, dass das irgendwie der große Sympathiemoment für die Eisenbahn ist, ja. Dass selbst Menschen nicht Eisenbahn fahren, weil sie denken, die ist ein super Zustand, sondern weil sie an das Gute glauben, ja. Und als ich bei der Bahn angefangen habe, mein damaliger Chef, ich habe es immer so ein bisschen belächelt, ja, aber ja, dir ist schon klar, wir arbeiten hier an der größten Transformation der Bahngeschichte. Bis ich dann verstanden habe, wie das ist ernst gemeint und wie ernst gemeint ist, das habe ich dann auch verstanden, als jetzt im letzten Jahr so das große Sanierungsprogramm wie aufgelegt worden ist, S3, ja, also wo es darum geht, dass die Bahn dann endgültig irgendwie ihre Infrastruktur in den Griff bekommt, ihren Betrieb in den Griff bekommt, wirtschaftlicher wird, dass da wirklich ernsthaft der Laden umgekrempelt wird.
Also nicht nur PowerPoints.
Also ja. nicht nur PowerPoint. Was natürlich bis zu einem gewissen Punkt auch daran liegt, dass die Bahn halt jeden Tag irgendwie für Millionen Menschen sichtbar macht, was nicht läuft und die eine Erwartungshaltung haben.
Okay. Gehen wir mal rein, oder? In die Geschichte von der Riedbahn.
Ja.
Gab es denn irgend so einen Kipppunkt? Also man spricht ja oft so von Kipppunkten, wenn etwas so wirklich unwiderruflich in eine Richtung gekippt ist, wo klar war, jetzt starten wir. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vielleicht gab es auch nie so einen Punkt oder wenn es ihn gab, lag er vielleicht sogar auch schon vor deinem Eintritt bei der Bahn. Oder könntest du irgend so ein Momentum beschreiben, wo du sagst, das war wie so eine Art Initialzündung?
Na, ich glaube, das muss irgendwie 2022 schon gewesen sein. Ich glaube, so kurz vor Weihnachten, ich bin mir nicht sicher. Aber wo die Pünktlichkeit irgendwie unter 60% gerutscht war. Und dann muss man wissen, dann treten halt Folgeeffekte ein. Und da muss man sich fast Sorgen machen, dass ob überhaupt noch irgendwas fährt. Also so beginnt dann das ganze ein Legostein nach dem anderen zu kippen. Man kann es dann gar nicht mehr richtig steuern. Mhm. Ich glaube, da war das Momentum, wo man gesagt hat, wir müssen auch nochmal komplett anders uns das Thema Infrastruktur anschauen. Wir müssen gucken, wie wir das in den Griff bekommen. Und dann gab es Managementrunden, an denen ich definitiv nicht, ich bin Kommunikator, ja. Also da war ich nicht beteiligt. Aber da gab es halt irgendwie Runden, dass man gesagt hat, naja, wir bauen bis dato, bauen wir unter dem laufenden Rad. Ja, wir versuchen permanent dieses
Unter Volllast im Prinzip.
Unter Volllast, ja. Wir versuchen, dass wir gleichzeitig Züge fahren und die von A nach B fahren zu lassen und nebenan auf dem Nachbargleis bauen wir. Ja, und das dauert alles ewig lange. Und das hat Beeinträchtigungen, irgendwie die wir in der Form nicht halten können. Lasst uns mal drüber nachdenken, ob wir dann vielleicht zu neuen Methoden kommen.
Das ist jetzt, Achtung, wichtiger Punkt. Ja? Ja. Für mich ist das ein bisschen Magic Moment. Kannst du dich erinnern oder weißt du es oder hast du es mitbekommen, wo dieser Impuls herkam? Kam der von innen? War das vielleicht auch ein Denkanstoß von außen? Vielleicht auch von der Politik? Oder manchmal kann man das benennen, manchmal aber auch nicht. Zu sagen, lass uns mal mit anderen Methoden drauf schauen.
Tja, bis zu einem gewissen Punkt ist das so, dass es bei der Bahn wahnsinnig viele Experten gibt. Und sehr viele Experten haben gesagt, das habe ich doch schon immer gesagt, dass wir das so machen müssen. Ja, ich glaube, also dass man da eine große Überzeugung hatte, dass man das anders machen müsste, aber man hätte sich nie getraut, das Thema überhaupt anzusprechen, ja, oder diesen Weg überhaupt irgendwie zu
besprechbar zu machen. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich so eine ganz wichtige Stelle, auch für viele, die zuhören, weil das kennt ja jeder. Jeder, der, also nicht nur in großen Unternehmen, da ganz besonders, dieses etwas anders machen, anders als wir es bisher gemacht haben, weil du hast es ja sehr gut beschrieben. Also normalerweise hast du einen ständigen ongoing Reparatur, Instandhaltungsprozess logischerweise unter Volllast. Und die Idee, die ihr jetzt ja verfolgt habt, um schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, war ja, wir nehmen mal ein Teilstück komplett aus dem Betrieb raus. Also machen einen Freeze, was den Betrieb betrifft, und sanieren. Und das ist ja schon erstmal, das muss ja erstmal sagbar sein, das muss ja erstmal denkbar sein, besprechbar sein im Unternehmen. Wie war da die Kommunikation nach innen, als diese Idee erstmal so auf den Tisch kam? Das, was du mitbekommen hast.
Naja, bis zu einem gewissen Punkt. Boah, die Menschen sind schon auch verrückte Wesen, sage ich immer. Also was? Warum muss es denn immer erst so schlimm werden, bis was anders und bis was besser wird? Ja. Also es muss immer erst, das Kind muss schon fast im Brunnen unten liegen, bis man versucht, irgendwo etwas anders zu machen. Ich glaube, uns war, glaube ich, auch bei der, Gott, oh Gott, hoffentlich werde ich dafür nicht gesteinigt, aber es war auch bei der Bahn bis zu einem gewissen Punkt, so dass man sich, dass die Beobachtung, dass es so nicht weitergeht, schon länger da war. Mhm. Und es brauchte halt den Mut zum Paradigmenwechsel. Ja, es brauchte halt den Mut, irgendwie gewisse Dinge einfach mal wirklich klar auszusprechen, auch in Richtung, vielleicht in Richtung Politik klar auszusprechen, deren Unterstützung man dafür braucht, auch das nach innen auszusprechen. Und das gehörte auch bis zu einem gewissen Punkt irgendwie zu sagen, ja, hey Leute, es geht so nicht mehr und wir haben ja auch etwas falsch gemacht. Ja, also ich glaube, das
vom Vorgehen her, rein methodisch.
Vom rein methodischen Vorgehen. Das gehört ein gewisses aufrichtiges Momentum dazu.
Ja, total. Und weißt, du hast einen wichtigen Punkt genannt. Ich meine, wenn ein anderes Unternehmen, ich zitiere hier oft das imaginäre Unternehmen Schraubenhuber und Co. KG, wenn die was ändern wollen in ihren Prozessabläufen, müssen die niemand außer sich selbst fragen. Die müssen das vielleicht noch mit ihren Kunden abstimmen, dass es vielleicht zu Verzögerungen kommt. Aber bei der Bahn, wie du richtig sagst, ist man eingebunden in politische Rahmenrichtlinien, in Gemeinde, in Städte, in Länder, Hoheitsrechte und so weiter und so fort. Also ein Riesending. So, und dann kam die Idee auf zu sagen, wir gehen das Thema anders an, die Kernsanierung. Wir nehmen uns wirklich mal ein Teilstück vor. Und was war die Ursprungsidee? War das dann auch die Idee, wie dann Riedbahn umgesetzt wurde? Oder?
Naja, bis zu einem gewissen Punkt hat man, glaube ich, nicht zu vergessen, ist dabei, sich erstmal der Dramatik des Geschehens bewusst zu werden. Mhm. Ja, man hat, glaube ich, sehr genau irgendwie angeschaut, wie sieht denn das Netz eigentlich aus? In welchem Zustand ist denn dieses Netz eigentlich? Mhm. Und hat sehr genau geguckt und versucht zu schauen, was müsste denn eigentlich dafür gemacht werden? Und hat versucht, die Aufwände sich genau anzuschauen.
Also eine Inventur.
Eine gewisse Art Inventur, auch mit Zustandsnoten. Und ja, dass man sich genau angucken kann, von wegen, hey, wie schlimm ist denn das Malheur? Das war auch ein großer Moment, das habe ich zumindest so wahrgenommen, ein großes Momentum von Ehrlichkeit, zu sehen, wie dringend
das Ausmaß sich mal überhaupt vor Augen zu führen. Mhm.
Und dann gibt es halt tatsächlich sehr, sehr engagierte Köpfe bei der Bahn. Überraschenderweise sind das manchmal sogar die es vorher auch schon waren. Ja, die sagen, jetzt machen wir das anders. Mhm. Wir machen es jetzt einfach anders und gucken uns an, wie wir das Ganze in Scheiben schneiden und wie wir das Ganze beherrschbar machen.
Den Elefant in Scheiben schneiden.
Den Elefanten, ja. Und es war echt, boah, es sind da über 33.000 Kilometer Netz, das ist ein fetter Elefant. Mhm. Ja, und Züge müssen ja auch noch rollen.
Mhm. Züge müssen noch rollen, Menschen müssen transportiert werden, genau. Befördert werden. Okay.
So war das. Und dann hat man sich angeschaut und hat festgestellt, ja, wo tauchen denn die ganzen Verspätungen überhaupt auf? Also sind die überall auf der Nebenstrecke oder irgendwie so, man ist dahinter gekommen, gibt es Stellen, da taucht es am produzieren wir sehr viele Verspätungsminuten. Mhm. Und das war insbesondere in den hochbelasteten Korridoren so, ja, also wo die meisten Züge fahren, und wo man auch am wenigsten in Neubau und investiert hat, wo eine Baustelle, die man macht, irgendwie sofort irgendwie Folgewirkungen hat. Ja, man hat dummerweise sogar an den Strecken, wo es am wichtigsten gewesen wäre, gefühlt immer nicht ausreichend gemacht.
Weil sie so belastet sind und weil man eben nicht da in diesem hocheffizienten Betrieb reingreifen wollte, wahrscheinlich.
Genau. Genauso. Ja, man hat immer gesagt, ja, wir wollen doch für die Fahrgäste einen guten Verkehr auf die Beine stellen. Wir können doch jetzt nicht bauen, wir können das da nicht zumachen. So war immer so die Wahrnehmung. Und man hat dann eine ausreichend hohe Anzahl von Hochleistungskorridoren identifiziert, wo überall dasselbe Probleme auftauchte. Mhm. Und hat versucht, irgendwie das in einen Zeitplan zu tun, wo man sagt, naja, jetzt nehmen wir uns Strecke für Strecke für Strecke für Strecke vor. Und wir machen es eben anders als vorher, ja, um danach verlässlicher zu sein, sondern wir machen das nicht unter dem rollenden Rad, irgendwie auf einem das wird gebaut und am anderen wird gefahren und dann gibt es noch eine Nachtpause und so weiter und so fort, sondern wir machen mal so eine Strecke über die ausreichende Zeit, wo wir die wir dafür brauchen, machen wir zu. Machen
dicht.
Alles auf einmal. Ja, von Schiene, Schwelle, Schotter, nehmen wir uns alles auf einmal vor, wir tauschen das Ding aus, was immer da ist und zu tun ist, und machen das in schnellstmöglicher Zeit unter einer Totalsperrung.
Gab es das schon mal bei der Bahn in dem Ausmaß?
Ich glaube nicht. Man hat das natürlich schon, es gab schon auch Projekte, wo man das versucht hat und vorher auch schon gemacht hat und gute Erfahrungen gesammelt hat. Das war, glaube ich, hilfreich. Aber auf so einem hochbelasteten Korridor.
Mhm.
Ja, Frankfurt-Mannheim ist eine der meistbefahrenen Strecken in Deutschland überhaupt. Also eine Buckelpiste vor mir her, wo sie Verspätungsminuten wie en masse angesammelt haben, so eine Strecke so zuzumachen über 5 Monate und zu sagen, ja, und danach ist das Ding wie neu, das hat man noch nicht gemacht.
Hattet ihr irgendwie eine Blaupause aus dem Ausland oder irgendwo, weil das ist ja wirklich, also es ist disruptiv, der Ansatz.
Naja, das war, muss man schon sagen, man hat sich bei der Riedbahn, das ist die erste Strecke, ja. Das schöne hessische Ried, du kennst das.
Ich kenne es, ja.
So, man hat dann damit gesagt, naja, da machen wir einfach, das sind 70 Kilometer etwa, ja, und das sind 117 Kilometer Gleise, das sind 140 Kilometer Lärmschutzwände, die ganzen Bahnhöfe, die ganze Leit- und Sicherungstechnik, die man braucht, damit die Züge überhaupt fahren. Das machen wir alles in der kurzen Zeit. Und den Regionalverkehr, den ersetzen wir komplett mit Ersatzverkehr. Und den Fernverkehr, den leiten wir um. Und den Güterverkehr, den leiten wir auch um. Und nebenbei lassen wir noch ein paar Züge nachts fahren, weil da gibt es auch noch ein paar Industrieunternehmen, die brauchen weiterhin ihre Strecken. Das machen wir alles in der Zeit. Und dafür gab es keine Blaupause in der Form. Im Gegenteil, man hat, mein Eindruck war immer, ja, vor Unkenrufen konnte man sich gar nicht retten.
Ja, das wäre jetzt natürlich meine Frage gewesen. Da haben doch nicht alle in den Meetingräumen gesagt, genauso wird's gemacht. Yippie, was für eine Spitzenidee. Also wie war die Reaktion darauf? Also da muss doch Widerstand da gewesen sein und Kritik und Skepsis und seid ihr verrückt oder irgendwelche Einlassungen? Das ist doch sicherlich nicht einfach so nolens volens durchgewunken worden. Also ich mache mal einen ganz kurzen Spoiler in eurer schönen Dokumentation, über die wir ja auch nochmal sozusagen auf einer zweiten Ebene gleich reden werden, kommen ja auch ein paar kritische Stimmen zu Wort, die sagen, also ich war dagegen, ich habe gesagt, das wird nicht funktionieren. Oder ich habe zumindest, oder in einem Podcast habe ich es mal gehört. Also es gab auf jeden Fall ja auch Menschen, die gesagt haben, also ob das klappt.
Naja, es gab von allen Seiten gab es, glaube ich, von allen Seiten gab es Menschen, die gesagt haben, das wird nichts. Ja, in unserer schönen Serie haben wir immer gesagt, ja, 84,7 Millionen glauben, dass es scheitert. Und da gibt es ein paar Verrückte, die machen es trotzdem. Ich glaube auch. Super professionelle Bauhasen, ja, aus der Bahn, die gesagt haben, um Himmels Willen, nein, das wird nie was werden. Ja, also die dann überzeugt worden sind. Aber es gab auch Menschen, die haben daran geglaubt. Und mit der Frage auch, was ist denn die Alternative? Mhm. Ja, und die Alternative, die schien immer schlechter zu sein, als es zu wagen. Es gab viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Auch aus der Bahnunternehmen aus dem Ausland, die sicher waren, dass die Bahn sich da übernimmt. Ja, die Bauindustrie hat geunkt. Irgendwie, das kam.
Die Wettquoten waren gegen euch.
Alle Wettquoten waren gegen uns. Die Anwohner irgendwie, glaube ich, nicht begeistert.
Ja, klar. Auch die Pendler, also ich meine, da wurde im Vorfeld drüber informiert, wir machen da was, in 3-4 Monaten geht's los und dann werdet ihr erstmal nicht mehr Zug fahren? Oder wie lief die Kommunikation im Vorfeld?
Also erstmal, ich habe immer den riesigen Hut gezogen, ja, also das überhaupt anzunehmen, diese Aufgabe anzunehmen. Wenn doch alle glauben, dass es nichts wird, selbst keine Garantien zu haben, dass es klappt. Und dann ist es ja auch in diesem Land so, dass es gibt zwei Bereiche, in denen alle Experten sind in diesem Land. Zwei Bereiche. Der eine Bereich ist Fußball. Ja, ich glaube, wenn wir die Nationalmannschaft spielt, sind wir alle Bundestrainer und alle wissen
alle
Bescheid.
Alle wissen Bescheid.
Ich immer nicht, aber alle wissen da Bescheid.
Alle anderen.
Und bei der Eismann ist es irgendwie lustigerweise genauso. Ja, da wissen alle Bescheid. Alle wissen Bescheid, dass es nichts wird und haben da ihre Meinung dazu und so war es auch hier. Und ich glaube, dass ein extrem professionelles Stakeholder-Management gemacht worden ist, irgendwie innerhalb Bahn zu den Menschen. Ja, irgendwie entlang der Riedbahn irgendwie wurde, glaube ich, überspitzt jetzt mal, manchmal darf man mich nicht so ernst nehmen, aber jeder Bürgermeister persönlich abgeholt. Ja, es wurden sehr viele Gespräche mit den Anwohnerinnen geführt. Mhm. Jeder konnte seine Fragen loswerden. Es wurde irgendwie Hauspost. Irgendwie
wie habt ihr das jetzt mal ganz banal, also wie habt ihr das organisiert? Also gibt ja so dieses altbackene Format, Bürgerfragen, Politiker antworten, oder habt ihr Infoboxen aufgestellt? Habt ihr Roadshows gemacht? Also weil der einfache Bürger auf der Straße kommt ja nicht unbedingt auf die Idee, eine E-Mail an die Bahn zu schreiben, vielleicht schon, aber sich darüber zu informieren. Wie habt ihr die Kommunikationswege dort gesucht?
Ich glaube, es gab nichts, was nicht gemacht worden ist. Ja, also ein bisschen zu WhatsApp-Gruppen, ein bisschen zu einer ständigen Repräsentanz an der Strecke, ein bisschen zu Hauspost, ein bisschen zu Klingelaktionen, ein bisschen zu, ja, es wurde genau gesagt, erstens, warum machen wir das? Was genau machen wir da? Und wann wird es für euch lauter? Ja, wann sind für euch die Beeinträchtigungen? Wie könnt ihr mit dem Bus irgendwo aber anders hinkommen, wenn es läuft? Also ich habe so den Hut gezogen vor den Leuten, die das gemacht haben dort, wirklich jeden Einzelnen abgeholt worden. Und was ich dann aber total spannend fand, war, dass es überhaupt gar nicht so war an der Riedbahn. Das ist so von wegen not in my backyard, ja. Also ich möchte
diese Mentalität, ja. Change gerne, aber bitte nicht hier, wo ich doch hier gerne Zug fahren möchte.
Das hört man ja immer an verschiedensten Punkten, sondern dass es irgendwie ganz im Gegenteil eine große Überzeugung gab, fast eine gewisse Erleichterung, dass da was passiert. Mhm. Ja, eine große Bereitschaft, das zu unterstützen und da auch, ja,
ich finde das mega spannend, weil vielleicht ist das ja an anderen Stellen auch so, dass wir immer einen Widerstand nur vermuten. Und dass der dann in Realität gar nicht so groß ist, wie wir denken. Weil das, was du jetzt sagst, ist, vielleicht war die Freude darüber, dass endlich etwas passiert, größer als die Sorge darum, was es für mich selbst bedeuten könnte. Ja, das ist ja, weil diese Erzählung, es gibt so große Widerstände, bevor man es überhaupt versucht hat, hemmt ja auch oft Unternehmen oder auch im größeren Rahmen wirklich loszulegen. Aber was du sagst, ist, es war ja da auch eine Freude da, dass es endlich losgeht. Es passiert etwas.
Ich glaube, wenn man die Menschen bis zu einem gewissen Punkt überrumpelt, bis zu einem gewissen Punkt von oben herab behandelt, irgendwie mehr informiert als miteinander redet, wenn man ihnen das Gefühl gibt, es ist mir auch egal, was du denkst, dann entsteht sehr schnell Reaktanz und Widerstand. Dann wird es auch bis zu einem gewissen Punkt so ein Machtkampf, ja, zwischen denen und denen. Wenn man allerdings auf Augenhöhe den Menschen begegnet, sagt, warum man das tut, was auch die Vorteile sind, wenn es gelingt, was man selber persönlich davon hat und was dafür erforderlich ist, wenn man bittet statt fordert, dann entsteht plötzlich irgendwie ein Geist von Gemeinschaft, der sehr, sehr wichtig ist. Und die Bahn hat, glaube ich, da auch an der Riedbahn und auch für die weiteren Generalsanierungen, was da die erste, und es sind ganz, ganz viele, die noch kommen, aber wir verstanden, dass wir in den Dialog mit den Menschen gehen müssen, die es betrifft, und macht da sehr, sehr in diese Richtung sehr, sehr viel richtig. Und es gibt tatsächlich dann sehr schnell eine gewisse Bereitschaft, auch mitzumachen. Mhm. Also all diese Sachen sind Dinge, die wir versucht haben, auch zum Teil unserer Dokumentation dann zu machen. Mhm. Was ist eigentlich erforderlich? Erstens, damit Tempo in dieses Land kommt, weil diese Riedbahn, es ist maximales Tempo. Mhm. Ja, es ist viermal so schnell wie sonst üblich. Mhm. Das neue Deutschland-Tempo, habe ich immer gesagt. Mhm. Ja, an das kein Mensch glaubt. Was ist eigentlich erforderlich, damit es gelingt? Das Zweite ist bis zu einem gewissen Punkt aber auch die Frage, was ist eigentlich erforderlich, damit wir unsere einzelnen Partikularinteressen, die wir alle berechtigterweise haben, dass wir bereit sind, die einen Schritt weit abzulegen und zu einem Gemeinschaft Greater Good Momentum zu finden. Mhm. Das war auch etwas, was wir gemacht haben. Da hat auch die Dokumentation bis zu einem gewissen Punkt dann wiederum das Ganze verstärkt, indem man, wenn man zeigt, von wegen wir sind da transparent, maximal transparent sogar, dann verstärkt das etwas. Ja, das soweit, ja. Mhm.
Durch den Faden verloren. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe den Faden auch ganz klar gesehen. Kommunikation ist der Hebel gewesen, also so habe ich es zumindest verstanden. Und ich fasse es nochmal ganz kurz. Wie lange war die Riedbahnstrecke wirklich gesperrt, voll gesperrt?
Na, es gab eine Testphase von ungefähr einem Monat und dann 5 Monate.
5 Monate.
Insgesamt 6.
Mhm. Ja.
Von Juli bis Dezember.
Also Juli bis Dezember. Genau. Streiten wir uns nicht um Tage oder Wochen. Das ist jetzt auch mal. Also ein begrenzter Zeitraum, ja. Ich habe auch von Juli bis Dezember. In der Zeit, wie viele Züge fahren normalerweise auf der Strecke ungefähr? Also nur das mal Größenordnung, dass man sich das mal grob vorstellen kann.
Ich glaube, es sind über 300.
Über 300, ja.
Über 300 am Tag. Und alles, ja. Also Fernverkehr, Regio, Güterverkehr, alles rauscht da durch.
Und die Menschen wurden wie transportiert dann mit Bussen? Ihr hattet ja, glaube ich, eine große Anzahl an Bussen. Wie heißt es? Schienenersatzverkehr?
Ja, der neue Schienenersatzverkehr, der neue Ersatzverkehr. Ja, in erster Linie ist es so, also wirklich komplett. Also da rauschte alles durch und von heute auf gleich nichts mehr.
Wow.
So. Und das geht natürlich nicht ohne Vorbereitung.
Ja.
Ja. Also dann wurde tatsächlich von heute auf morgen irgendwie ein neuer verkehrspurpurner Ersatzverkehr aus dem Boden gestampft mit neuen Bussen und um den Menschen die Zeit, wo man eben nicht im Regionalzug sitzt, zu verkürzen und so angenehm zu machen, wie es nur irgendwie geht. Ja, also hat man über 20.000 Menschen von heute auf morgen irgendwie in Busse und ein Umleitungskonzept in Bussen bewegt. Man hat an der Riedbahn ein bisschen Glück gehabt, weil man konnte irgendwie auf zwei irgendwie Strecken ausweichen und so ein Umleitungskonzept für den Fernverkehr machen. Ja, das war dann irgendwie ein bisschen länger gedauert als normal, aber nicht so wahnsinnig viel länger. So, das war doch aushaltbar, wenn man von Mannheim nach Frankfurt oder andersrum wollte. Sind die Züge halt drumherum gefahren. Mhm. Und das Gleiche gilt auch für den Güterverkehr, dass man dann halt weiträumig halt die Strecke halt umfahren hat. Mhm. Und sozusagen das vom üblichen Verkehr freigeräumt hat. Wie ich das mitbekommen habe, ist das alles überhaupt gar nicht so einfach, sondern Ersatzverkehr stampft man auch nicht von heute auf morgen aus dem Boden. Für die meisten Leute ist ein Ersatzverkehr das größte Gräuel, was man sich nur vorstellen kann. Ja, also ich selber habe auch immer den Ersatzverkehr nicht so wahnsinnig.
Naja, also kann man sich ja vorstellen, man will eigentlich mit seinem Zug pendeln. Nur mal vielleicht, dass wir mal so eine Vorstellung haben, was weiß ich, normalerweise fährt man vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder was von Mannheim nach Frankfurt, ja. Und dann mit dem Bus, das war ja dann entsprechend, wobei der ging ja wahrscheinlich über Ersatzverkehr, ja.
Der Ersatzverkehr, es war ein umfangreiches Ersatzverkehrsnetz, was da gespannt worden ist. Wiederum aber auch im Zusammenspiel mit diesen ganzen irgendwie Nahverkehrsunternehmen, die es dort gibt, im Zusammenspiel. Wiederum auch im Zusammenspiel mit den Gemeinden, die gucken mussten, wo fahren denn die Busse überhaupt lang oder wo fahren sie nicht lang, wo stören sie am allerwenigsten, wo sind denn die Haltestellen dafür, das so und so weiter und so fort. Ja, also wo man denkt, boah, was ist denn da alles erforderlich, um das hinzubekommen? Mhm. Wo findet man denn eigentlich die Busfahrenden dafür? Wir wissen doch alle, dass wir die nicht haben.
Mhm. Jetzt schon nicht, ja.
Ja. So, dass wir, so, wo stampft man denn, wo stampft man denn sowas auf die Erde? Mhm. Und, wie sorgt man dafür, dass diese Busse halt einigermaßen pünktlich kommen und dass man das Gefühl erzeugt wird, dass das irgendwie funktioniert? Man lässt einfach einen engen Takt die Busse fahren. Man merkt dann gar nicht, wenn der eine Bus mal später ist. Mhm. Also irre. Also wirklich begeisternd. Mhm. Und dann war die Strecke bis zu diesem Punkt freigeräumt, ja, für das, was dort auf der Strecke passieren musste, damit dann die Kleinstadt wieder anrucken konnte und über 800 bis 1000 Leute, die dann da an dieser Strecke wieder auf der ganzen Länge gleichzeitig angefangen haben zu bauen.
Wie die Ameisen.
Ja. Wie die Ameisen, ja. Ameisen in Orange. Mhm. Ja, die orangesten Ameisen. Wir haben da mal Bilder aus dem Hubschrauber irgendwie mal gedreht, ja, wo man sieht, dann sieht man dann überall diese lange Strecke, so ein Schlauch geht das da durch, das hessische Ried, ja, ein riesiger langer Deutschlandschlauch und überall so kleine Ameisen und kleine Baggerchen irgendwie so, die eigentlich
faszinierend, ja.
Faszinierend, ja.
Ja. Wann wurde der Entschluss gefasst, wo du ja jetzt auch ganz aktiv bist, jetzt haben wir dich ja noch so ein bisschen in der Erzählrolle der Vorgänge, wo du wirklich gefordert warst, auch aktiv was zu tun, nämlich die Dokumentation zu erstellen. Also ihr habt hier eine Dokumentation, um das hier nochmal an der Stelle ganz korrekt zu sagen. Ich glaube, 7 Teile sind es insgesamt, die den gesamten Prozess dieser Riedbahnsanierung wirklich in Farb und Bild und Ton festhält. Mit allen Emotionen, die es in allen Seiten gibt. Also es ist wirklich eine dringende Hör- und Sehempfehlung. Ist ja nicht nur zum Hören. Es ist ja wirklich auf YouTube, kann man sich das anschauen. Ich habe es mir wirklich angeschaut und muss sagen, mich hat es total gepackt, ja, weil ja auch kleine Porträts der Menschen darin enthalten sind, von Anwohnern, von Mitarbeitenden, was sie dadurch litten haben. Wann kam dieser Entschluss, das so zu begleiten?
Naja, also erstmal ist es so, dass die Bahn an der Riedbahn entschieden hat, von wegen, naja, in unserer Lage kann man sich entweder verstecken und am besten gar nicht mehr kommunizieren. Ja, man hält sich so.
Niemand zu Hause, Rollladen runter.
Bevor wir jetzt an was, also dann sagen wir lieber gar nicht mehr. Oder man sagt Vollgas. Ja, mhm. Wir zeigen hier, wenn wir einen Aufbruch machen und wenn die Riedbahn der Aufbruch ist, dann zeigen wir auch auf allen Rohren, dass wir diesen Aufbruch, was wir an diesem Aufbruch machen, wofür das da ist. Und die Riedbahn war, die Dokumentation war dann ein Teil einer sehr, sehr umfangreichen Kommunikation, ja, die irgendwie auch mit der Stakeholder-Kommunikation begonnen hat, aber auch mit einer irgendwie Kooperation mit den Journalisten. Man hat in Social Media, man hat auf allen Ebenen versucht, die Menschen informiert zu halten über das, was da passiert und Vertrauen zu gewinnen, dass da an der Riedbahn hinter diesem Bauzaun das Richtige passiert. Und unsere Aufgabe hier so im Veränderungsmanagement der Deutschen Bahn war eher, uns nochmal von der anderen Seite anzunähern. Eher die Frage zu stellen, was können wir denn den armen Verrückten, die da unten antreten, an der Strecke, was können wir denn machen, um die zu unterstützen bei ihrer Arbeit? Wie können wir denn dafür sorgen, dass die Menschen begeistert sind von dem, was da passiert, dass da eine Wertschätzung irgendwie entsteht dafür, was da passiert und vielleicht auch ein Momentum von Gemeinsamkeit.
Also kann man sagen, die Dokumentation war initial sogar noch ein Stück weit mehr nach innen gerichtet als nach außen? Also als Change-Kommunikation oder Transformationskommunikation? Oder hat man quasi gleich diese Doppelperspektive im Blick gehabt, dass man sagt, wir machen hier eine Dokumentation, die ein Momentum nach innen erzeugen soll, beziehungsweise auch die Menschen ein Stück weit motiviert halten soll, aber gleichzeitig auch eine Kommunikation nach außen ist. Wie war da so die strategische Aufgleisung dieser Dokumentation?
In erster Linie war das tatsächlich, du hast recht, ja. Es war geplant als eine interne Kommunikationsmaßnahme. Ja, also da sind Leute wie du und ich Experten ihres Faches und wagen das Unfassbare und wir versuchen sie zu unterstützen, so gut wir können. Wir zeigen das auch innerhalb der Bahn, was Bahn eigentlich kann. Ja, also weil, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie das Ansehen der Bahn gelitten ist. Und wenn man jeden Tag nur immer aufs Dach bekommt und sich als Trottel der Nation fühlt, irgendwie auf eine Infrastruktur, die nicht hinten und vorne nicht funktioniert, dann ist das nicht schön. Und dann nagt das auch am Glauben und nagt das am Narrativ. Und wir sind alle die Geschichte, die wir uns erzählen. Ja, dann wollten wir etwas entgegenstellen. Wir wollten innerhalb der Bahn zeigen, hey, da ist ein Aufbruch im Gange. Und vielleicht kannst du auch bis zu einem gewissen Punkt da unterstützen. Ja, vielleicht brauchen die Kollegen was. Und wenn du weißt, was die da machen, dann kannst du vielleicht auch mal schauen, wie dein Beitrag dazu sein kann. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie eine Pilotfolge gedreht davon. Und dann flogen da die Hubschrauber, ja. Und dann sah man diese begeisterten Menschen, die da angepackt haben, mit einem Elan und einer Wucht, was einfach nur faszinierend war. Und alles schien Hand und Fuß zu haben. Und die Menschen haben einen mitgerissen mit ihrem Mut und mit ihrem Anpackergeist, so dass dann irgendwie das Gefühl kam von wegen, hey, das ist doch einfach mal eine Geschichte des Gelingens. Und seid doch bitte nicht so blöd und erzählt das nur innerhalb der Bahn. Das reißt mich doch mit. Das reißt doch jeden mit. Wenn man das mal versteht, diese Komplexität, die dahinter steckt, was für Menschen das da eigentlich sind, die das da auf sich nehmen, dann guckt man doch die Bahn mit anderen Augen an. Das kann doch gut sein für die ganzen Baumaßnahmen, die noch kommen. Das kann doch gut sein für die Menschen, die in den Zügen sitzen und sie fragen, was ist da eigentlich los? Wenn wir das einfach alles mal zeigen, zeigt das doch auch weiter.
Was mich an eurer Dokumentation, und das soll jetzt hier wirklich keine Jubelpresse für das sein, was ihr gemacht habt, auch wenn es unterm Strich sehr positiv ist, was mich persönlich sehr gepackt hat, war die Ambivalenz, die ihr ja da auch reingepackt habt in die Dokumentation. Man sieht ja auch Geschichten von Menschen, die vielleicht durch diese Transformation ihren Job verlieren. Zum Beispiel, ich erinnere mich an die eine Frau, die den einen Bahnübergang in, ich glaube, in Bobstadt oder wo. Also das ist wirklich anrührend, die Geschichte. Also eine Frau, die noch über, weiß ich nicht, 3 Jahrzehnte per Hand den Bahnübergang bedient hat. Also wirklich Schranke hoch, Schranke runter. Und es ist klar, dieser Job wird so nicht mehr existieren. Also es wurden ja nicht nur einfach Schienen und Gleise angefasst, sondern eine Transformation, die ja auch weitreichende Folgen hat. Und durch dieses Ambivalente kriegt das natürlich nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Also hochglanzpolierte Folien. Schaut mal her, was wir alles Tolles können. Wie war die Reaktion auf diese kleinen, sehr persönlichen Geschichten da drin? Oder fangen wir mal, ich nehme mal meine Frage zurück, ja, und frage dich erstmal als der Filmmacher in der, an der Stelle oder der Mitverantwortliche, war dir das von Anfang an klar, dass du gesagt hast, na, wir brauchen auch so kleine Geschichten, die vielleicht auch mal ein Fragezeichen dahinter stellen oder die wirklich stark an der Emotionalität rangehen?
Wir haben uns mehrere Gedanken am Anfang gesagt, also die für uns die Prämissen waren, bevor wir gestartet sind. Das erste war, niemand guckt sich eine Bahn an, schon gar nicht in 7 Folgen, wenn die Bahn sich selbst belügt.
Ja, genau, so eine Jubelpresse, so eine, ja,
niemand,
Happy Clappy.
Niemand, oh Gott, jetzt, ja, fangen sie alle noch an, sich selbst zu drehen und sich zu feiern. Das ist das allerletzte, was ich mir angucken wäre genau das. Für uns war klar, das geht überhaupt gar nicht. Und für uns, das war die erste Prämisse. Die zweite Prämisse war gesagt, dass jeder Wandel wird von Menschen gemacht. Und hinter jedem Wandel stehen Menschen. Und das sind Menschen, die innerhalb der Bahn die Dinge anders machen als vorher und die aufbrechen zu etwas, wo man denkt, boah, wow, hast du dir das wirklich überlegt? Ja. Aber es sind aber auch Menschen, die davon betroffen sind und da vielleicht gar keine, als Anwohner, als Pendler, gar keine so positive Meinung haben, die erst erkennen müssen, dass es vielleicht für sie gut würde. Die berechtigterweise Schelte üben. Wir haben gesagt, also wir müssen alle Perspektiven abgeben. Es gibt nicht nur unsere Perspektive und nur unsere ist richtig, sondern wir müssen alle Perspektiven abbilden. So, das war so der zweite Punkt, ja, von denen. So, und das gehört eben auch, dass Menschen irgendwie zu etwa aufbrechen in eine Zukunft, wo sie noch nicht genau wissen, wie sieht die morgen aus. Und die Kollegin, von der die du ansprichst, ist Babette. Mhm. Ich nenne sie mal beim Namen jetzt, Babette.
Wird ja auch in der Dokumentation.
Mhm. Babette Hasenpusch, die hat in Bobstadt tatsächlich in Schrankenwärterhäuschen an der Kurbel gedreht, wie vor 60, 70 Jahren. Ja. Und die Gardinen am Fenster sahen genauso aus.
Ja, das Haus auch. Alles, das war wirklich wie aus dem Museum.
Es sah aus, als würde sie im Museum arbeiten. Und es sah aus, als hätte man mit dem Abriss dieses Frankenwärterhäuschen, weil es gehört eben auch dazu zur Modernisierung, solche Sachen dann abzureißen, mhm, ja, als hätte man sie befreit, mhm, ja, aus, oder halt, man hätte eher ihr Zuhause genommen.
Je nachdem, wie du draufschaust.
Je nachdem, wie du halt draufschaust. Mhm. Und so ist Babette irgendwie für uns auch bis zu einem gewissen Punkt eine Stellvertreterin eines Aufbruchs geworden, der nicht immer nur gewollt ist. Und die Babette hat dann Bobstadt irgendwie verlassen, ihren Ort, an dem sie gearbeitet hat, ist nach Rüdesheim gewechselt, ist gar nicht so weit weg, aber
im Rheingau
und hat dann dort auf dem Bahnhof als Schließerin gearbeitet, ja, hat so Tür, also hat dann die Leute dort irgendwie zum Zug irgendwie gelotst, ja, damit dort der sichere Verkehr nötig war. Und natürlich hätte sie lieber Bobstadt weitergekurbelt. Und natürlich hatte sie sich das alles nicht ausgesucht. So wie sich viele Menschen das nicht ausgesucht haben. Aber sie nimmt halt den Weg an. Ja, und sie sagt dann, ich finde das ganz, ganz rührend, was viele Leute sagen, ja, was habe ich denn für eine Alternative? Ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Und man wächst mit seinen Aufgaben ist etwas, was man entlang der ganzen Serie an allen Punkten finden kann. Menschen, die an ihren Aufgaben wachsen, weil sie sich diese Aufgaben annehmen. Und das ist das rührende Moment, was du angesprochen hast, dass Menschen über sich hinauswachsen, über ihre Zweifel hinauswachsen, die völlig berechtigt sind, die man auch haben kann in der Situation, dass Menschen über ihre Egoismen hinauswachsen, dass Menschen über Situationen hinauswachsen, die eigentlich hoffnungslos scheinen. Und all das zeigen wir, und da kommt so eine Dynamik rein, die dem Ganzen eine ganz große Liebenswürdigkeit gibt. Ich habe immer gesagt, so, naja, Zynismus, Ja, wir sind in Deutschland ja, wir sind wahnsinnig zynisch.
Das können wir gut. Ironie, Sarkasmus, Zynismus. Boah, ja. Sind wir da gut. Da sind wir echt gut dran.
Ja. Die Leute werden zynisch, wenn sie sich in ihrer Intelligenz übergangen fühlen. Wenn sie das Gefühl haben, sie wissen etwas, wie es ist, aber sie werden einfach ignoriert. Sie werden überhört, sie werden überstimmt. Sie haben ihre Meinung spielt keine Rolle. Dann werden Menschen zynisch. Und unsere Serie ist antizynisch.
Das stimmt, das ist sie wirklich nicht.
Ja, sondern wir nehmen die Menschen mit dem, was sie auf diesem Weg tun, was sie tun müssen, nehmen wir sie ernst, ja, und wir stellen Perspektiven gegeneinander, ohne sie zu beurteilen. Und dadurch entsteht halt irgendwie eine ganz große Wahrhaftigkeit und eine ganz große Glaubwürdigkeit. Und weil das auf allen Ebenen gleichzeitig passiert und weil daraus eine Dynamik entsteht und das System sich in Bewegung, wird es da wahnsinnig spannend.
Sehr berührend. Traue mich fast gar nicht, da in diese schöne Pause jetzt eine Frage reinzustellen.
Doch, du kannst ja.
Wie haben die Menschen auf diese Dokumentation reagiert? Was habt ihr zurückgespielt bekommen? Vielleicht fangen wir mal mit innen an.
Das ist interessant. Nach innen gibt es die eine Reaktion, das ist eher so aus der zynischen Ecke, ja, von wegen, naja, ihr wisst schon, dass wir bei uns hier auch noch bauen und das, ja, warum macht ihr alles an der Riedbahn? Ja, also wir könnten ja nicht für uns auch eine Doku machen.
Ja, genau, aber dieser Effekt, ja, das ist auch ein Stück weit Neid erzeugt und so, jetzt werden die so ins Schaufenster gestellt, wir machen doch auch, wir sind doch auch fleißig und so weiter, ja.
Ja, das war auf jeden Fall, ja, wir sind auch fleißig und die zeigt jetzt und immer nur die. Also das ist schon das eine. Die zweite Reaktion, und das ist die deutlich häufigere Reaktion, ist von wegen, sag mal, ist das noch die Bahn? Sind wir das wirklich? Wo habt ihr denn diese Ehrlichkeit her? Ihr zeigt plötzlich Stellwerke irgendwie, wo wir früher nie eine Kamera reingelassen haben. Ihr zeigt verzweifelte Kollegen, die irgendwie unter Hochdruck Personal suchen und Angst haben, dass sie negativ in der Zeitung stehen. Jetzt zeigt den Bahnchef, wie er im Zug keinen Kaffee bekommt und haltet da die Kamera drauf und das löscht euch keiner raus. Was ist denn bei euch los?
Stimmt, das ist auch noch vielleicht ein kleiner Spoiler. Es gibt eine Szene, da sitzt euer Bahnchef im Bordbistro und sagt, ich hätte gerne einen Kaffee. Und sie sagt, nö, geht nicht, Küche kaputt. Und ich musste echt ein bisschen lachen. Und auch diese Wurstigkeit, mit der die das so gesagt hat, das kann nicht geskriptet sein. Also das kam von ganz tief innen. Ja, am Ende, demokratisch, hat sie ihn auch erwischt.
Ja, wir haben bisher, an diesem Punkt haben wir sogar selber beim Arbeiten, wir haben mit einem tollen Team auch gearbeitet, ja, und gedreht und alle sehr aufmerksam und empathisch. Haben wir uns auch immer wieder vor voreiligem Gehorsam geschützt. Ja, weil normalerweise wäre in jedem Unternehmen hätte man gesagt, wenn sowas passiert, die Kamera aus. Kamera aus, bitte.
Geht nicht. Schneiden.
Nein, wir haben sie angelassen. Und wir haben auch im Schneideraum dann den Weg gesucht, wie können wir denn die Geschichte erzählen, so dass sie funktioniert. Dass man sich den Bahnchef dann auch zeigen kann. Und als der das sah, war der natürlich nicht beeindruckt davon, fand es nicht so wahnsinnig toll. Aber er hat gesagt, von wegen, naja, aber so ist es doch.
So ist es.
Soll doch jeder sehen, dass wir auch darunter zu leiden haben und dass wir damit auch nicht zufrieden sind. Und am Ende hat man uns überhaupt nichts weggelöscht. Ja, man hat uns machen lassen. Und wenn du dich fragst, die Reaktionen, wie aus der Bahn raus waren, von wegen, endlich haben sie es verstanden. Endlich haben sie verstanden, wie wichtig das ist, ehrlich zu sein und maximal auch transparent zu sein. Und dadurch werden wir auch irgendwie von außerhalb der Bahn besser verstanden. Ja, also durch dieses Gefühl von Reden und Handeln ist ja auch eins. Und wir werden ernst genommen. Alle werden da ernst genommen. Und das ist auch ein bisschen, dadurch entsteht halt, da werden auch Fehler gezeigt. Ja, peinliche Pannen, irgendwie Dinge, die man nie erleben möchte. Aber dadurch entsteht eine große Glaubhaftigkeit und große Wahrhaftigkeit. Und die Reaktion von außerhalb der Bahn, das ist immer so, man kann sich nur wundern. Normalerweise ist das so, dass dieser Zynismus, der hält überall Einzug. Ja, die Bahn braucht nur in sozialen Medien irgendwo etwas kommunizieren und veröffentlichen und dann gibt es irgendwie 10.
Ist eigentlich relativ egal was.
Egal.
Ja, es ist egal.
Es ist eigentlich egal. Aber die Reaktionen unter den Folgen auf YouTube, wo man jetzt mittlerweile auch alle 7 Folgen sehen kann, die sind über alle 7 Folgen hinweg fantastisch. Menschen, die den Blick auf die Bahn ein Stück weit sich verändern, die Komplexität sehen, die sagen Chapeau zu dieser Selbstkritik, ja, die ihr dort übt, als das hätte ich euch nicht zugetraut. Die aber vor allem auch sagen, hey, das, was ihr dort macht, was ihr dort erlebt, das ist doch ganz Deutschland. Das geht doch nicht nur euch so, ja, ganz
genau.
Sondern so geht es diesem Land. Diese Bürokratie, diese fehlende Digitalisierung, der Fachkräftemangel, all das, was ihr da zeigt, das ist das Land.
Also für mich ist das tatsächlich ein Lehrstück für Transformation. Und ich glaube, wir müssen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nochmal, die Serie nicht gesehen haben, also wir spoilern jetzt mal, wie ist es denn ausgegangen? Also sind die 6 oder 5 Monate rum gewesen, dann hupsi, hat doch nicht geklappt. Oder wie ist es ausgegangen? Also wir sind jetzt wieder auf der Ebene, nicht Film, sondern wirklich, was ist passiert? Die Kernsanierung, ist die vollzogen worden?
Also 84,7 Millionen Menschen, und das habe ich immer ein bisschen überspitzt, weil wir selber haben natürlich schon
und ein paar Säuglinge waren noch nicht wirklich sprechfähig.
Ein paar Säuglinge
aber gut,
doch nicht skeptisch
sein. Seien wir großzügig.
Trotz aller Unkenrufe von allen Seiten sind am verabredeten Datum kurz vor Weihnachten die Züge wieder über die Riedbahn gerollt.
Und besser als vorher.
Es ist im Großen und Ganzen ist es gelungen. Ja, man die Eröffnungsfeier fand auch mit noch unter dem alten Verkehrsminister, der ganze Bahnvorstand fand mit den Anwohnenden fand ein großes Eröffnungsfest statt, an das nicht immer zu denken war. Und mit einem großen Stolzmoment. Jetzt ist es vor dem Hintergrund, dass wenn die Strecke vielleicht 2 Tage später eröffnet worden wäre, das bereits als Scheitern gezählt hätte. Ja, also die Bahn hat wieder durch den Versprochenen nicht gekonnt, sind die Züge pünktlich gefahren. Jetzt ist es so, dass das ein großer Erfolg war, das kann man schon sagen. Es ist aber auch so, dass irgendwie gewisse Dinge, wie auch was die Leit- und Sicherungstechnik angeht, die Digitalisierung der Schienen nicht ganz rechtzeitig fertig geworden sind. So, und das hat man jetzt nicht
Aber ich meine, jetzt dürfen wir das mal in einen Rahmen setzen. Also wir kennen ja viele Großprojekte. Ich sag nur Stuttgart 21, ich sag nur Berliner Flughafen und so weiter und so fort. Gut, das war jetzt nur ein Teilstück, aber es ist ja schon Wahnsinn, dass es überhaupt auch nur annähernd in die Richtung eines, wir haben den Korridor gehalten und wir haben unser Versprechen eingelöst. Das muss man ja einfach mal würdigend jetzt anerkennen. Und gab es auch einen Moment zwischendrin, ich meine, du bist Kommunikator, ich betone das nochmal, aber trotzdem hast du ja das Team auch oder die Menschen ja eng begleitet mit der Dokumentation. Gab es auch mal so einen Moment, wo du so eine Energie gespürt hast von, oh, ich glaube, wir schaffen es nicht.
Tja. Also, an manchen Momenten habe ich mich unterwegs geschämt. Dass wir Menschen, die unter diesem Hochdruck arbeiten und die nicht mehr wissen, ob sie es schaffen, irgendwie vor die Kamera unter die Nase gehalten haben. Da habe ich gedacht, was machen wir hier? Die Leute wissen gerade nicht mehr, ob es... Ja, da hängt alles dran, wofür sie gerade irgendwie den ganzen Tag arbeiten. Wofür sie brennen. Und sie haben Zweifel und wir zeigen diese Zweifel. Und ich glaube, es gab diese Zweifel. Es gab zwischen diese Zweifel. Und weil so ein Projekt niemals ganz zu kontrollieren ist, weil niemals...
Unmöglich.
Ist unmöglich. Unmöglich. Man kann es nicht, aber die Erwartungshaltung ist aber da, dass es gelingt. Und die Menschen setzen sich selbst diesen Druck aus, es zu schaffen. Und es gibt nichts anderes mehr als Gewinn, 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 Gewinn. Und so, man kann das bei uns ziemlich genau mitbekommen, ja, wie die Menschen von dieser Euphorie, wir packen hier was Großes an, hin in dieses tiefe Tal.
Tal
der Tränen. Und am Ende aber auch diese Erleichterung, dass es denn doch gelungen ist. Ja, dass wir diesen Weg so spiegeln und zeigen, macht diese Serie auch wahnsinnig interessant, auch psychologisch extrem.
Das ist eine echte Hellenreise. Wirklich eine echte Hellenreise.
Ich glaube, es gab Zweifel. Aber auch da ist es so, dass Zweifel und laut geäußerte Zweifel wiederum auch selbst prophezeien werden können. Ja, weil wenn du unter großem Druck stehst und dann sagst, ich habe aber selber auch Zweifel, dass es gelingt, dann wird es bis zu einem gewissen bestätigend, weil dann lassen alle die Griffel fallen. Zweifel war eigentlich gar nicht erlaubt und ich würde sagen auch bis zu einem gewissen Punkt, dass die Menschen auch über ihre Zweifel hinweggewachsen sind. Es gab eine sehr, sehr wie tolle Vorständin der DB Infragro, die Ingrid Philippe, die bei uns die Großprojekte leitet. Die gesagt hat von wegen, hey Jan, dass wir diese Serie machen und die Kamera da so draufhalten in diesen, irgendwie, das wiederum schafft die Zuversicht, dass es gelingen kann. Ihr leistet mit dieser Serie bis zu einem gewissen Punkt, in dem ihr sie parallel zu unserem Tun irgendwie so zeigt, einen Beitrag für das Gelingen. Und das hat mich sehr gerührt und sehr beschäftigt und das stimmt wahrscheinlich bis zu einem gewissen Punkt. Während die Riedbahn noch lief, konnte man die erste Folge bereits im Internet sehen und wir haben dazu das Zeichen gesetzt, dass wir daran glauben, dass wir es gewinnen. So sah das aus. Bei der Premiere selber war das so, dass wir eine Premiere in Frankfurt gemacht haben für die ersten zwei Folgen. Das macht man dann, ne? Macht man so. Das Bauteam selber war überwiegend nicht vor Ort, weil die gesagt haben, wir haben noch zu tun. Ja, wir gucken das an, wenn es fertig ist. Das schaffen wir nicht. Das ist uns auch. Wir sind mit unseren Gedanken gerade auf der Strecke, auf diesem langen Schlauch, ja, da müssen noch Abnahmen stattfinden und da muss das und das und das und unsere Listen sind voll und dass wir da jetzt ins Kino gehen und uns auf rote Sofas setzen, das werden wir nicht tun. Umso begeisterter war das dann, als der ganze Saal dann applaudierte und sagte von wegen, hey, das ist doch eine Eisenbahn, die haben wir in der Form noch nicht gesehen. So sieht es aus. Ich habe immer gesagt, naja, bis zu einem gewissen Punkt ist, erzählen wir anhand dieser Riedbahnsanierung eine Rettung von einem Stück Eisenbahn, ja, von so bis zu einem gewissen Punkt. Aber wir zeigen auch bis zu einem gewissen Punkt, hey, was dieses Land dann auch wirklich tatsächlich braucht. Also was es braucht, um diesen das Gefühl des Wiederherstellens, des Sanierens, des wieder in den Griff kriegens, was es eigentlich erfordert. Beispielhaft an der Riedbahn, aber für alle weiteren Strecken bei der Bahn, aber auch für die gesamte Erneuerung der Infrastruktur. Also es ist eine Rettungsgeschichte. Es ist gleichzeitig aber auch eine Geschichte einer Selbstfindung, ja, von Menschen, die auf allen Ebenen über sich hinauswachsen. Und es ist bis zu einem gewissen Punkt auch ja ein ganz schöner Liebesroman, ja, wo Menschen, die nicht an die Eisenbahn glauben, die Eisenbahn mal irgendwann geliebt haben, ja, die aber nicht mehr an diese Beziehung geglaubt haben, irgendwie eine Art Kur gemacht haben und danach anschließend die Eisenbahn wieder mit anderen Augen sehen und daran glauben, dass da die richtigen Leute am richtigen Platz das Richtige machen und dass man doch noch eine gemeinsame Zukunft hat.
Und ich habe mich gerade im Moment dazu entschlossen, dass wir das Gespräch genau hier an ein wunderbares Ende geführt haben, weil ich möchte es einfach so stehen lassen. Ich komme zu den nächsten Teilstücken, versprochen. Es wird nicht jedes Mal wieder eine Doku geben, vermute ich mal, oder?
Nein, es wird nicht jedes Mal eine Doku geben. Das kriegen wir nicht auf die Reihe. Was es aber geben wird, ist ein Stück veränderte Kommunikationskultur bei der Bahn. Weil dass die Bahn damit die Sachen richtig macht. Ja, dass alle Menschen Bahn fahren wollen und das lieber machen, wenn sie wissen, was passiert. Das haben bei der Bahn alle verstanden. Und diese Form von Dialog, von offener Transparenz, wird die Bahn weitergehen, ob es da jetzt weitere Serien gibt, ja oder nein.
Wir bleiben sozusagen eingeschaltet. Vielen Dank, Jan. Es war ein ganz, ganz bewegendes und tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Danke, 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 dass du da warst.
Leute, ich leg mich fest, das ist wirklich die größte Transformationsgeschichte, die wir hier jemals bei Good Work hatten, denn es geht ja nicht um die in Anführungszeichen paar Kilometer Bahnlinie. Es geht um das größte Infrastrukturprojekt in unserem Land, wenn wir mal auf Unternehmensebene schauen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich da doch meinem kleinen Impuls gefolgt bin, diese Geschichte, die ich hatte es ja in der Folge erwähnt, erstmal so ein bisschen niedlich abgekanzelt hatte, dann doch beim Schopf gepackt habe. Also mich hat das sehr bewegt, auch wie ehrlich, wie offen, wie bewegt Jan Renzo über dieses Projekt und über die Einbettung in den kommunikativen Rahmen, also die Dokumentation, gepackt hat. Also schaut unbedingt rein in die Dokumentation Bahnsinn Riedbahn. Und wo wir gerade beim Thema sind, reinschauen. Es gibt sie endlich, Trommelwirbel, die neue Website von goodwork-salon.de ist da. Endlich könnt ihr wirklich auch richtig stöbern in den alten Folgen und zwar auch mit Schlagwort suchen. Und ich finde das ja ehrlicherweise immer ziemlich unübersichtlich, auf den Podcast-Playern da nach alten Folgen zu suchen. Ich experimentiere ja auch ein bisschen rum mit Nummern und guten Titeln, damit ihr auch knackigerweise das findet, was ihr aus der Vergangenheit euch nochmal reinziehen wollt. Ich denke, das ist jetzt besser gelungen mit unserem neuen Auftritt. goodwork-salon.de findet ihr alles und schaut auch gern mal rein in die Sparks. Sparks sind die kleinen Impulse, die kleinen Ideen, Glitzerpünktchen, diejenigen, die mir auf LinkedIn folgen, werden das ein oder andere erkennen. Aber mir war das ganz wichtig, das hier auch nochmal plattformunabhängig festzuhalten. Also, wenn ihr aus der Welt von Good Work erfahren wollt, was gibt es an neuen Folgen, an neuen Inspirationen, an Events, auch das findet ja und fand immer statt, dann schaut dort bitte hin. Lasst mir gerne ein Feedback da und ihr wisst ja ganz besonders auch ein paar Sterne bei Spotify, bei Apple, wo auch immer ihr den Podcast hört und schaltet spätestens nächste Woche Donnerstag wieder ein, denn wir ziehen hier durch im Sommer, wir machen keine Ferien. Good Work zieht durch, bleibt dabei und sagt jede Woche wieder herzlich willkommen bei Good Work.